Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 218 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. März 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk gehen wir auf einen neuen Buchstaben in Paragraph 34 der Gewerbeordnung ein und was der denn für Vermittler bedeuten könnte.
Zum Gespräch haben wir heute den auf BU spezialisierten Rechtsanwalt Oliver Klaus geladen und sprechen mit ihm über sein Herzensthema Flugdiensttauglichkeit.
In den News der Woche verkauft Cinven die Run-Off-Plattform wie Redium an ein Investorenkonsortium. Und jeder dritte Deutsche ist mit unserem Gesundheitssystem unzufrieden.
Und in einem weiteren Interview sprechen wir mit Andreas Bahr von der Inter über den veränderten Maklermarkt. Werbung. Seit vielen Jahrzehnten ist Signal Iduna Experte für die Absicherung von Beamten. Als zuverlässiger Partner der Polizei bieten wir insbesondere dieser Zielgruppe eine passgenaue Dienstunfähigkeitsabsicherung. Aber auch für andere Beamtenzielgruppen haben wir die perfekte Lösung. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. Signal Iduna liefert die passende Dienstunfähigkeitsabsicherung. Hashtag füreinander da. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie den Signal Iduna Maklerblog. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Aus der Redaktion.
Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk.
Es ist wieder soweit. So, ja. Heute, Scholle, heute geht's um Gewerbeordnung. Uiuiui.
Uiuiui.
Ein für Versicherungsvermittler ja ganz wichtiges Regelwerk.
Ja.
Vor allem der Paragraph 34.
Ja. Wir sind inzwischen, muss ich auch selber erstmal nachgucken, aber wir sind inzwischen bei Buchstabe J.
Buchstabensalat.
J wie Justav. 34J und das ist mal wieder eine Verordnungsermächtigung. Die tauchen da in diesem Gewerbe-ABC immer mal wieder auf.
Und es soll ja aber nicht Schluss sein bei J, haben
nope.
wir gehört. Im Markt.
Richtig. Yes.
Erzähl doch mal.
Ja, Anlass war tatsächlich, ich war ja mit einer illustren Reisegruppe in Berlin unterwegs zu unserer Hop-on-Hop-off-Tour. Von Pfefferminzia organisiert, kann ich übrigens sehr empfehlen. Und da sind wir auch bei Bearing Point, bei der Unternehmensberatung, reingeschneit. Und da traf dann der AfW-Vorstand Frank Rottenbacher als Gastredner auf uns oder wir
sehr
auf
geschätzt.
Ihn oder wie auch immer.
Schöne Grüße, falls du zuhörst.
Schöne Grüße, Frank, falls du zuhörst. Das war sehr, sehr toll und er brachte uns diesen neuen Paragraphen mit und zwar den 34k. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte von dem noch nichts gehört und ich hatte von dem auch noch keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Also toll, da sind wir schon zwei. Und der Knackpunkt ist, das passt sehr gut, 34k, denn der hat mit dem Kreditgeschäft, mit K zu tun. Bis jetzt ist tatsächlich das Kreditgeschäft, taucht das eigentlich nur im 34c auf und zwar wird es einfach nur mit erwähnt,
okay.
Aber eben noch ohne Prüfung, ohne Register und den ganzen Bums, der da hinten dran hängt. Und das soll sich jetzt ändern und dann kommt das, was wahrscheinlich für extreme Freude sorgen wird im Publikum. Es droht eine neue Sachkundeprüfung. Und ja, und.
Also muss wieder die Schulbank gedrückt werden.
Da muss wieder die Schulbank gedrückt werden. Und jetzt möchte man denken: Ja, Versicherungsvermittler, Makler, die vergeben ja gar keine Kredite. Doch, tun sie. Und da saß der wunderbare Makler aus Neubrandenburg, Jan Fiemann, mit dem Publikum. Und ich blinkerte dem mal so zu und fragte so, Jan, machst du das auch? Und der sagte, ja, ja, der macht das auch.
Okay.
Und das sind halt solche Sachen, da kommt dann halt ein Kunde rein und sagt irgendwie so, ja, ich will jetzt keine neue Baufi abschließen, aber ich brauche eine neue Terrasse oder will eine neue Terrasse bauen. Und dann werden dann eben mal 20.000 finanziert oder 15.000 oder sowas. Oder es ist ein Auto. Zack, zack. Und wer sowas dann macht, das sind halt klassische Konsumentenkredite, Ratenkredite, neue Couch oder so. Und die sind im Geschäft mit drin. Laut AfW-Umfrage 41% der 34-Dähler machen auch Kredite, solche kleinen Kredite.
Oh, das ist ja schon eine ganze Menge, ja. Okay.
Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft alle bei der IHK antreten und eine neue Prüfung ablegen. Die wird kleiner als die andere, hat
immerhin.
Frank Rottenbacher ein bisschen beruhigt. Und danach müssen sie sich auch noch in ein Register eintragen lassen. Und das ist halt wieder Regulatorik. Ne? In Brüssel ist es schon beschlossen, in Deutschland wird es kommen. Nächstes Jahr im November soll es greifen, der ganze Kram.
Ja. In Ruhe können Sie das gerne nochmal nachlesen auf pfefferminze.de. Wir haben das auch nochmal in den Shownotes verlinkt.
Ja.
Genau.
Jetzt ist die große Frage, welchen Nutzen soll denn das bringen? Und bei uns sind jetzt auch auf der Webseite schon Kommentare reingetrudelt. Sind die positiv oder nicht, Schmidt? Was denkst du?
Ich würde sagen, sie regen sich über die zusätzliche Regulierung auf.
Na klar, was zu beweisen war. Genau. Stefan Mauermann schreibt, ich wünsche mir Sachkundeprüfungen für die Politiker, die sich immer neue Vorgaben einfallen lassen. Das ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Idee. Mhm. Die auch nett, aber nein, in der Wäre Politik muss man leider... muss man leider keine Sachkundeprüfung ablegen. Ich glaube auch Herr Merz muss nicht. Der kann auch so Kanzler werden. Dann sagt der Nächste gleich, Thorsten Konrad, sagt er, das wäre mal eine Maßnahme, genau. Und dann schreibt Thorsten Konrad, er ist gelernter Banker, kennt sich mit Darlehensformen super duper aus und fragt dann eben, was hat die denn schon wieder geritten, vor allem die vermaledeite EU. Jetzt ist die große Frage, ich bin mir nicht sicher, dass so... Du hast ja, Schmidt, ne? Du hast ja in Deutschland immer wieder Leute, die sich überschulden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sowas dann hilft. Denn die meisten überschulden sich, indem sie beim Einkauf, also die kaufen, die gehen dann zum Mediamarkt rein und sagen dann, boah, ich brauche die neue Heimkinoanlage für 10.000 Euro.
Ja.
Oh, die finanziere ich doch gleich. Das machen die doch nicht. Das ist doch, wer zum Makler geht.
Sowas oder auch über die Kreditkarten dann viel, ne?
Ja, also, sowas alles.
Genau.
Ne? Ja. Das halte ich für viel gefährlicher. Also ich glaube, wer zu einem Makler geht und bei dem so einen Ratenkredit abschließt, ich glaube, der ist doch gar nicht gefährdet. Also da fehlt mir gerade die Fantasie.
Aber das können Sie uns gerne mal auch aus Ihrer Beratungspraxis erzählen, wie das so ist. Welche Kunden kommen denn zu Ihnen und wollen einen Kredit abschließen? Wenn Sie uns das schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun unter redaktion@pfefferminze.de. Fänden wir immer echt interessant, mal zu hören.
Ja.
Genau.
Denn da habe ich wirklich Zweifel, was das am Ende bringen soll.
Mhm.
Ja. Irgendwie bin ich mir da nicht ganz so, denn diese freihändig vergebenen Dinger, die halte ich für viel gefährlicher. Oder die sollen gar nicht vor Überschuldung schützen, sondern sollen einfach nur sicherstellen, dass das alles geordnet seinen Gang geht. Ich weiß es nicht, Mensch. Also der Hintergrund, der fehlt mir da, der wird mir noch nicht so ganz klar.
Müssen wir bei der EU mal fragen. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Auf jeden Fall hatten wir dann noch einen Kommentar und dann schrieb aber jemand, das ist nur eine verdeckte Maßnahme, den Vermittlern weiteres Geld aus der Tasche zu ziehen und die Staatskasse aufzubessern. Alles unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes. Und dann, jetzt kommen wir zu unserem Hörer Thomas Klim.
Hallo Herr Klim.
Hallo Herr Klim. Wir wollen Sie heute wirklich mal würdigen, denn Herr Klim hat dann super geantwortet und hat erstmal klargestellt, die Prüfungsgebühr geht an die IHK und nicht an den Staat. Mhm. Prüfer wollen auch bezahlt werden.
Das ist wohl
so. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, die Prüfung, aber wer arbeitet, muss ja irgendwie auch ein bisschen Geld kriegen.
Können die Prüfer im Einzelfall ja wahrscheinlich auch nichts dafür.
Genau.
Nehme ich an.
Und dann gibt er nochmal der Branche so ein bisschen ein mit. Wenn es nach mir ginge, ich lese das mal vor, müsste man Sachkundeprüfungen für viele Einzelsparten des Versicherungsbereichs einführen. Was ich da so sehe, wenn es zum Beispiel um BU, PKV oder die Vermittlung von Fondspolicen geht, spottet jeder Beschreibung. Und da hat er einfach mal zurückgeschossen.
Mhm.
Und er selbst ist übrigens Prüfer für die IHK in Versicherungen und Finanzanlagen.
Ach, siehste, dann kennt er sich ja aus.
Genau. Jetzt haben wir was über Herrn Klim noch gelernt. Und wie gesagt, wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.
Genau.
Über Tragweite und möglichen Sinn der ganzen Aktion. Mir ist es auch noch nicht ganz klar.
Genau.
Aber apropos Herr Klim, wir wollten ja sowieso nochmal.
Genau, das hatten wir eh angekündigt, dass wir Ihren Kommentar. Sie haben, Sie kommentieren nämlich fleißig unseren Podcast, was uns sehr freut.
Ja.
Und da hatten Sie sich nämlich auch nochmal zum Thema, wir haben vor ein paar Wochen ja über die ARAG gesprochen und die private Krankenversicherung und dass sie da ein paar Änderungen vornimmt. Dass sie nämlich die Alleinversicherung von Kindern abschafft und die Beitragserstattung ein bisschen runterfährt. Und da haben sie nämlich auch sich dazu geäußert und sehen das eigentlich gar nicht so schlecht, wie das, wie man das vielleicht denken könnte, nämlich. Mhm. Also sie haben gesagt, dass es natürlich für ein allein zu versicherndes Kind, also die Auswahl der PKV eingeschränkt sein könnte, wenn man das dann jetzt, wenn die ARAG das jetzt nicht mehr macht. Mhm. Aber aus Sicht des Versicherers und aus Sicht des Kollektivs oder aus der Interessenlage des Kollektivs her sei, ist durchaus nachvollziehbar und auch begrüßenswert, finden Sie.
Mhm.
Und auch die Reduzierung der Beitragserstattung sehen Sie positiv,
mhm.
weil die ARAG ohnehin, wie die meisten Versicherer, eine erfolgsabhängige Beitragserstattung vornimmt. Merken Sie an. Und natürlich, was wir ja auch schon mehrfach gesagt haben, sollte eine Beitragserstattung und auch der Preis nie ein Argument für eine private Krankenversicherung sein in der Beratung. Das fällt einem dann nämlich nur wieder auf die Füße.
Immer die Leistungen, genau.
Genau. Mhm. Und Sie halten es dann auch für wesentlich besser, wenn Versicherer die Mittel zur Beitragslimitierung einsetzen. Dass das also dann nämlich nachher nicht so hoch geht und ausfranst, wenn im Alter. Das sei für die Versicherten eindeutig die bessere Wahl.
Und eher nicht als Scheck, der einmal im Jahr dann kommt.
Genau. Ja. Also kompetentes Feedback und einordnen, wie immer von Ihnen, Herrn Klim.
So kennen wir das und so mögen wir das. Wer darauf wiederum antworten möchte, die E-Mail-Adresse haben wir vorhin schon genannt, aber ich möchte es auch nochmal tun. redaktion@pfefferminzia.de. Meinungen sind willkommen.
Immer.
Wir gehen auf alles ein.
Genau. Aber jetzt erstmal weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Fliegen wir nun einmal in die Nischen der Berufsunfähigkeit. Denn, was Sie vielleicht noch nicht wussten, der uns inzwischen wohlbekannte, auf BU spezialisierte Rechtsanwalt Oliver Klaus hat ein ganz besonderes Verhältnis zum Fliegen, weshalb er mit mir nun über flugdienstuntaugliche Piloten und Flugbegleiter spricht. Warum das so speziell ist und welche Regeln es dabei zu beachten gibt, lauschen Sie mal los.
Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich bei euch sein darf heute.
Wir haben heute ein sehr, sehr spezielles Thema für dieses Gespräch uns rausgesucht, und zwar Flugdienstunfähigkeit. Ist ein bisschen ein Nischenthema, aber warum ist das für dich so wichtig?
Ja, erstmal richtig, dass es ein Nischenthema ist, absolut. Ja, ist eine persönliche Leidenschaft ein bisschen. Meine Eltern waren 40 Jahre bei der Lufthansa beschäftigt. Kommt auch ein bisschen die Herkunft. Wir kommen aus dem Frankfurter Raum, da ist natürlich der größte deutsche Flughafen, und in dem kleinen Ort, wo ich eben wohne, in Seeheim-Jugenheim, da ist das Lufthansa-Schulungszentrum. Und da hat mein Vater unterrichtet, meine Mutter war da auch tätig, und so bin ich halt mit der Airline aufgewachsen, geflogen, seit ich klein war, kenne natürlich die ganzen Begriffe, die für Piloten so wichtig sind. Und dann hat sich irgendwann durch Zufall eben mal bei uns im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung ein Pilot gemeldet, und da habe ich dann gemerkt, als ich eben erzählt habe, dass ich eben aus einer Airliner-Familie komme, ja, so muss man das auch sagen, aus einer Airliner-Familie. Da wurde er gleich so ein bisschen hellhörig, und habe ich gespürt, dass er sich gut aufgehoben fühlt. Mhm. Das Mandat ist eben dann auch dadurch zustande gekommen, und ich habe mich da dann erstmals so ein bisschen in die speziellen Themen bei der BU für Piloten oder fliegendes Personal eingearbeitet, und da ist mir eben aufgefallen, dass es da viele spezielle Regelungen gibt.
Was hatte er denn damals für ein Problem?
Er hatte ein psychisches Problem. Das ist bei Piloten, kann man schon mal vorausschicken, mehr geworden. Jeder kennt ja leider diese schlimme Germanwings-Katastrophe. Und das war so der Punkt, wo die Fluggesellschaften selber hellhörig wurden, ja, weil man natürlich dann Piloten mit psychischen Erkrankungen nicht gerne haben wollte mehr. Und Piloten haben auch selber gemerkt, dass sie sehr, sehr belastet sind, und sind wirklich mehr und mehr in diese Leistungsfälle reingegangen, aktiv. Ja, haben sich dann also von sich aus gemeldet, um diese Leistungen abzurufen.
Gilt diese Flugdienstunfähigkeit nur für Piloten? Also es fliegen ja noch andere mit.
Genau, ne? Also natürlich auch Co-Piloten in dem Sinne. So den Navigator, den gibt es jetzt nicht mehr so, aber früher in größeren Maschinen ist das Besatzungspersonal natürlich schon sehr, sehr groß. Und dann zählen natürlich auch die Flugbegleiter dazu, ne, die auch flugdiensttauglich sein müssen und eben über das gleiche Medical verfügen müssen. Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein Fachausdruck, was auch die Piloten brauchen, um fliegen zu dürfen.
Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass da spezielle Sachen zu beachten sind. Was sind denn das für Sachen, die da anders sind als jetzt beispielsweise bei einer Krankenschwester oder so?
Ja, es fängt schon mit der Begrifflichkeit an. Ja. Bei der Berufsunfähigkeit sprechen wir ja davon, dass man eben in seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit berufsunfähig sein muss. Bei dem Piloten ist es ein bisschen eine Erleichterung. Er muss nur, in Anführungszeichen, flugdienstuntauglich sein, um eben diese speziellen Leistungen abzurufen. Und das ist eben gebunden an eine flugmedizinische Wertung. Ja, es gibt also spezielle Flugmediziner. Dort müssen die Piloten einmal im Jahr mindestens hin, um ihr sogenanntes Medical, was sie eben erhalten, um fliegen zu dürfen, auch zu erhalten. So, das wird also überprüft. So.
Also, dass sie gesundheitlich in der Lage sind.
Genau, das ist die gesundheitliche Eignung, fliegen zu dürfen. Und das ist natürlich, ein Pilot ist mitunter schneller fluguntauglich, als vielleicht ein anderer berufsunfähig wäre. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, was es ganz gut plastisch macht. Ich hatte mal einen Pilot, der hatte ein urologisches Problem. Ja, er musste einfach sehr, sehr häufig auf Toilette. So, als würde man sagen, ja, das würde man sagen bei einem Mitarbeiter in einem Sachbearbeiter, der kann ja halt dann einfach mal aufstehen und kann mal auf Toilette gehen. So. Wenn es jetzt beim Pilot in einem sicherheitsrelevanten Bereich, nämlich im Start- oder Landeanflug passiert, dann kann der nicht aufstehen. So. Und dann führt so eine Problematik relativ schnell zur Fluguntauglichkeit. Und das verstehen Versicherer oft nicht. Ja, und hinterfragen das dann und sagen, wenden dann genau ein, naja, der soll halt einfach mal auf Toilette gehen. Ja, und dann muss man das denen wirklich erklären, was ist das, was sind die speziellen Sicherheitsanforderungen im Flugzeug, was ist da nötig und warum führt das zu einer Fluguntauglichkeit. Ja, das sind so spezielle Fragen dann eben auch bei der Stewardess oder dem Steward dann als Pendant.
Aber Versicherer holen sich doch aber auch ein Gutachten ein von einem Spezialisten. Weiß der nicht, dass ein Pilot nicht einfach immer mal auf die Toilette kann?
Ja, da fängt es dann eben schon an, dass dann die Versicherer beispielsweise den Fehler machen, einen normalen Gutachter zu befragen, der wiederum diese Begrifflichkeiten nicht kennt. Ja, so. Und dann lehnt er eben die Berufsunfähigkeit, Flugdienstuntauglichkeit ab, indem er sagt, naja, so schlimm ist das ja alles nicht. Ja. Auch eben bei psychischen Erkrankungen. Ja, da führt eben schon bei einem Piloten eine möglicherweise leichte depressive Episode, führt schon zur Aufhebung der Eignung, ja, weil man eben genau nicht will, dass jemand, der dort vorne in dieser Position sitzt, beispielsweise Angstzustände bekommt, ja, oder Panikzustände, weil das ja genau das ist, was damals zu dieser Katastrophe geführt hat. Ja. Also ein Pilot ist einfach viel schneller in der Lage, wo man ihn, muss man so sagen, aus dem Verkehr ziehen muss, oder er sich gegebenenfalls selbst auch. Und da kommt natürlich ein reinrassiger Flugmediziner viel schneller zu dieser Wertung. Ja, und deswegen muss man eben in der Bearbeitung, wenn wir jetzt Piloten betreuen, dafür sorgen, dass die auch zu den entsprechend spezialisierten Ärzten gehen.
Wie oft passiert sowas denn eigentlich? Also es ist ja, wir haben ja schon gesagt, es ist nischig.
Ja, es ist natürlich eine Nische. Muss man auch ehrlich sein, ist für uns Anwälte natürlich interessant, weil die Piloten sehr, sehr hochversichert sind. Ja, die haben natürlich sehr, sehr viel Geld investiert in ihre Ausbildung. Wissen viele auch nicht, dass die wirklich mehrere hunderttausend Euro erstmal aus eigener Tasche bezahlen müssen, um überhaupt Pilot werden zu können.
Das heißt, haben wir es bei den Streiks so ein bisschen mal mitgekriegt.
Ne? Genau, ne? Deswegen sind diese sogenannten Loss-of-License-Versicherungen, so nennt sich das, ja, wenn ich meine Fluglizenz verliere, sehr hochdotierte Verträge. Ja, meistens gibt es eine monatliche Rente, aber es gibt meistens noch einen zweiten oder dritten oder sogar vierten Vertrag, den die abschließen, der hohe Einmalsummen absichert. Ja, im Bereich 3, 4, 5, 600.000 Euro. Ne? Und da wehren sich die Versicherer natürlich dagegen, wollen es nicht unbedingt so gerne auszahlen und prüfen dann berechtigterweise auch sehr, sehr genau. Ja? Und da ist der Pilot einfach schnell überfordert. Ja? Es ist natürlich nicht so, dass jeden Tag so ein Fall bei uns aufschlägt, ja? Sondern ich sag mal,
Gott sei Dank.
Ne? Es gibt natürlich nicht so viele Airlines in Deutschland, wobei wir mittlerweile auch viele Piloten haben, die für ausländische Airlines arbeiten, wo es wieder ein bisschen andere Gründe sind. Viele Carrier aus China zum Beispiel, wo ein sehr, sehr hoher Druck, also sehr hohe Flugstundenanzahl im Monat herrscht bei sehr niedriger Bezahlung. Ja, also das ist nicht mit einem Lufthansa-Piloten vergleichbar, der natürlich sehr, sehr viel verdient, ja, berechtigterweise, das ist eine hohe Verantwortung. Da herrscht ein großer Druck. Solche Mandate kommen mittlerweile auch häufiger. Aber es sind vielleicht 2 Monate.
Okay.
Ja, also schon sehr nischig, aber durch unsere Nähe zu dem Flughafen in Frankfurt einfach, beziehungsweise auch die anderen Zweigstellen, die wir haben in München, auch großer Flughafen, wo auch eine Basis der Lufthansa ist. Hamburg ist auch ist eine Basis der Lufthansa. Da kommen dann natürlich relativ viele.
Vielen Dank für die Auskünfte zum Thema Flugdienstunfähigkeit.
Sehr, sehr gerne.
Die News der Woche. Lange gab es Gerüchte, jetzt ist es offiziell. Ein Konsortium aus Allianz, BlackRock und T&D Holdings wird Anteile an der Viridium-Gruppe von Cinven kaufen. Viridium ist ein führender europäischer Spezialist für Lebensversicherungsbestände. Die Generali Financial Holdings und Hannover Rück bleiben als Aktionäre investiert und schließen sich dem Konsortium an.
Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 3,5 Milliarden Euro. Die Anteile sind unter den Mitgliedern des Konsortiums und anderen Investoren verteilt. T&D Holdings erwirbt den größten Anteil.
Viridium wird laut eigenen Angaben als Plattform unabhängig bleiben und auch in Zukunft von seinem derzeitigen Management-Team geleitet. Die Plattform soll auch weiter darauf spezialisiert bleiben, Lebensversicherungsbestände zu konsolidieren und zu verwalten.
Der Verkauf an ein Konsortium aus weltweit führenden Versicherern und Vermögensverwaltern, in dem auch Hannover Re und Generali weiterhin beteiligt bleiben, bildet eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum, sagt Bruno Schick, Co-Managing Partner und Leiter des Dachteams bei Cinven.
Ein Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Fast jeder dritte Deutsche stört sich am deutschen Gesundheitssystem. Die Unzufriedenheit hat sich seit 2021 damit verdreifacht. Damals gaben nur 10% der Befragten an, mit dem Gesundheitswesen nicht zufrieden zu sein. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse, der TK.
Das ist eine Trendwende. In unseren Befragungen ist die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem bis 2021 kontinuierlich gewachsen. Jetzt kehrt sich der Trend um, stellt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK, fest. Das ist leider keine Überraschung. Seit Jahren steigt die finanzielle Belastung der Versicherten. Gleichzeitig klagen Menschen vermehrt über lange Wartezeiten für Arzttermine, sagt er weiter.
38% der Befragten sind mit dem Angebot an Facharztpraxen weniger zufrieden oder unzufrieden. 2017 waren es nur 27%. Mit 94% rechnet die große Mehrheit der Befragten außerdem damit, dass die Beiträge weiter steigen. Baas wörtlich: Die neue Bundesregierung muss die Beitragsspirale stoppen. Die Beiträge sind auf über 17% gestiegen und Ende des Jahrzehnts werden sie bei 20% sein, wenn nichts passiert.
Folgendes Sofortprogramm könnte laut TK erste Abhilfe schaffen. Erstens, ein höherer Herstellerrabatt auf neue Arzneimittel könnte 2 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Und zweitens, wenn der Bund die Beiträge für Bürgergeldempfänger, wie eigentlich vorgesehen, übernähme, wäre das eine Entlastung von über 9 Milliarden Euro jährlich.
Im Gespräch.
Und einen haben wir noch. Denn ich habe mich mit Andreas Bahr von der Inter unterhalten. Er leitet dort den Maklervertrieb und erzählte mir, wie sich das Umfeld dort verändert hat. Außerdem geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz dort mitmischen kann und warum Tempo vor Perfektion geht. Hören wir doch mal rein.
Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, schön, dass wir uns heute wiedersehen und Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.
Ja, lass uns doch erstmal damit beginnen. Als Leiter des Maklervertriebs, was machst du da? Wie lange bist du schon bei der Inter? Erzähl mal da was.
Ja, vielleicht im Endeffekt vor wenigen Tagen war Geburtstag. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Interversicherung.
Glückwunsch!
Ja, und vielleicht so den Fokus ein bisschen darauf zu lenken, was ist in der Zeit passiert. Also ich bin da in ein organisiertes Team reingekommen. Man bringt dann immer so seine eigenen Vorstellungen mit. Ich habe etwas umorganisiert. Musste mich natürlich auch in die ganzen Themen erst einarbeiten. Mittlerweile funktioniert das sehr gut. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit den ganzen Betriebsabteilungen. Aber der Hauptfokus von uns, von mir, ist in meiner Funktion ja, dass der Vertrieb im Maklermarkt sehr gut funktioniert und aufgestellt ist. Da hatte ich jetzt ein Jahr Gelegenheit dazu. Und ich denke, da sind wir, da bin ich in der Etappe schon deutlich weitergekommen, sodass wir jetzt eine sehr vernünftige Basis haben, am Markt im 25 zu zeigen, was unsere Stärken sind.
Der Maklermarkt hat sich ja ein bisschen verändert. Gib mir noch mal so ein paar Stichpunkte, was sich verändert hat dort.
Es hat sich ganz, ganz viel verändert, Andreas. Grundsätzlich
nur so ein paar.
So die wesentlichen Säulen würde ich dir gerne darauf Antwort geben. Es ist grundsätzlich so, dass halt Information transparent geworden ist. Transparent zu Versicherungsunternehmen, zu Geschäftsaufstellung, zu Vertriebsaufstellung. So. Dadurch ist das Ganze austauschbar geworden. Und das war vor 20 Jahren nicht so. Also wir stellen uns heutzutage einem Marktwettbewerb, wo wir eigentlich wissen, was der andere tut. Das ist der eine Blick. Der andere Blick darauf, und das wäre die zweite Säule, es ist eine unglaubliche Schnelligkeit. Man hat so das Gefühl, es wird immer noch schneller, wo man denkt, es kann gar nicht mehr schneller gehen. Und die Erwartung der Menschen, die Erwartung an Servicereaktionen ist eine ganz andere geworden. Also ich sag mal, das kennen wir ja auch so im Privatleben, das ist im Berufsleben, das ist auch in der Assekuranz so. Vermittler und damit auch deren Kunden oder unsere Kunden haben einfach die Erwartung, dass sie ganz, ganz schnell Antwort kriegen. Und da tritt sogar der Qualitätsanspruch zum Teil in den Hintergrund, 24 Stunden oder 48 Stunden eine Antwort zu geben. ist oftmals mehr wert, als gleich zu antworten. Nichtsdestotrotz, als Inter haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch und wollen dem auch gerecht werden.
Was bedeutet das Ganze für euch?
Ja, indem wir halt besonders auf unsere Vermittler und auf unsere Kunden gucken, dass wir gucken, dass der Service und das, da wo sie Antwort haben wollen, dass wir da schnell antworten, dass wir zuverlässig antworten, die richtigen Antworten geben. Und wenn wir mal keine Antwort geben können, dass wir auch schnell sagen, wir können jetzt keine Antwort geben. Da gucken wir hin. Das Weitere, was für uns im Markt sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht sagen, wir können alles, sondern dass wir uns spezialisieren. Also wir wollen uns auf einige wenige Highlight-Produkte konzentrieren. Und es ist meine Maßgabe und auch Überzeugung, dass wir so in den nächsten Jahren so erfolgreich sein werden im Markt. Die dritte wichtige Säule ist aber auch, wir als Menschen agieren mit Menschen in den Inhalten, die ich eben beschrieben habe. Jetzt ist die künstliche Intelligenz dazugekommen. Und das irgendwie vernünftig zu machen, das vernünftig zu kombinieren, ich denke, das ist die Maßgabe der Zukunft und wird auch ausmachen, wie erfolgreich man ist. Also letztendlich geht es um die Entscheidung, wann agieren wir mit Vermittlern und Kunden als Mensch miteinander und geben Antwort und wann agiert die Maschine und wo kann man sinnvoll kombinieren.
Wie viel macht denn die Maschine schon bei euch?
Das kann ich dir gar nicht im genauen Prozentsatz benennen, aber so ein Fokus ist, dass ein Viertel bestimmt die Maschine heute schon macht. Aber wenn wir über Zukunft reden, reden wir über die Entwicklung, dass 50 und mehr Prozent die Maschine in Zukunft machen wird. Und ich denke, da müssen wir ganz genau hingucken, bis wohin ist es sinnvoll und wo sind wir erfolgreich unter Menschen untereinander.
Jetzt hast du auch schon gesagt, man muss sich ein bisschen konzentrieren, man muss sich so ein bisschen seine Nische suchen, ne? Und dann da sich gegen die Konkurrenz durchboxen. Sag doch mal ein bisschen was zu diesen Nischen. Wo habt ihr euch da eingenistet? Und wie wollt ihr euch da behaupten?
Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe es schon so ein bisschen so ausgedrückt. Das Wichtige ist, realistisch zu sein. Wir sind kein Gigant am deutschen Versicherungsmarkt, aber wir sind ein Erste-Klasse-Krankenversicherer. Wir sind ein guter Kompositversicherer mit Highlight-Produkten. Und wir sind ein Lebensversicherer, du hattest es angesprochen, mit der fondsgebundenen Lebensversicherung als Nischenversicherer im Lebensversicherungsmarkt. Hauptfokus, und es geht immer um Stärken zeigen, und die haben wir in der Krankenversicherung. In der Krankenversicherung wollen wir uns dieses Jahr besonders zeigen und dem Markt zeigen, dass wir dort stark sind. Stark sind mit unserem Produkt Qualimed Premium. Wir wollen uns selbst so ein bisschen dem Qualitätsanspruch sozusagen im Marktwettbewerb stellen und beleuchten da vor allen Dingen fünf Aspekte. Das ist zum einen, dass wir sagen, okay, wie sieht das aus, freie Arztwahl versus Hausarzt- und Primärarztprinzip? Wie sieht das in der Leistungsregulierung aus? Wo gibt es da Einschränkungen? Wie sieht es bei Hilfs- und Heilmitteln aus? Und wo sieht es letztendlich auch, wie ist das Leistungsspektrum, wenn man eine Krankenhausbehandlung im Ausland vollzieht? Diese fünf Big Points, die wollen wir präsent machen. Wir wollen sagen, was wir dort leisten. Wir wollen uns aber auch dem Marktwettbewerb stellen. Wie stehen wir in der Konkurrenz in diesen Leistungspunkten und wie stehen wir aber auch im Preis dort? Und das wollen wir präsent machen. Darüber hinaus, und das ist ganz, ganz wichtig, haben wir auch noch gute Tarife für Ärzte, hier vor allen Dingen für junge Ärzte und für Zahnärzte.
Und selbst krankenversichert sozusagen. Die werden ja auch mal krank oder so.
Die werden auch krank, ja, genau, behandeln sich teilweise dann auch selbst. Aber auf jeden Fall, genau, da ist ja auch der Fokus, privat krankenversichert zu sein. Aber wir haben noch einen zweiten wesentlichen Fokus. Und das ist der Fokus der 74 Millionen gesetzlich Krankenversicherten. Die schauen ja auch neben ihrer, sage ich mal, Grundversorgung, inwieweit sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versorgt sind. Und deswegen sind private Krankenzusatzversicherungen interessant. Und da wollen wir dieses Jahr besonders ins Schaufenster stellen unseren stationären Tarif, also unseren Krankenhaustarif, unser Krankentagegeld und unser Pflegetagegeldtarif.
Was kriege ich da als Kassenpatient?
Naja, deutlich mehr als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu machen, im Krankenhaustarif, im stationären Tarif, die freie Chefarztwahl und bis hin zum Einzelzimmer und auch die freie Krankenhauswahl, bis hin auch das Krankenhaus sich zu suchen, wenn die Behandlung, ich hatte es vorhin schon angesprochen, im Ausland notwendig sein sollte.
Und bei der privaten Krankenversicherung, wie kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Seid ihr da ein bisschen entspannter als die Konkurrenz oder zahlt ihr mehr als die Konkurrenz? Wie kann man das beschreiben?
Also ich hoffe, dass wir grundsätzlich den Eindruck machen, dass wir entspannt sind.
Also bis jetzt ja.
Bis jetzt ja und ja. Ich hoffe auch im Weiteren der Antwort, Andreas. Naja, du sprichst ja letztendlich das Leistungsspektrum an. da wollen wir entspannt sein und entspannt auf unsere Stärken hinweisen und sagen und den Kunden aufzeigen, was sie für Leistung kriegen, für den Preis, für die Prämie, die sie zahlen. Mhm. Deswegen wollen wir das entspannt platzieren. Wir wollen entspannt und sympathisch vor allen Dingen mit unseren Kunden umgehen. Das ist ja auf der einen Seite, man kauft eine Krankenversicherung, aber viel wichtiger ist, was ist im Leistungsfall, was ist im Servicefall. Exakt. Und da blicken wir ganz genau hin.
Okay, aber warum sollte dann der Makler ausgerechnet eure Produkte verkaufen?
Weil wir stark in den Leistungen sind. Wir sind ein starker Krankenversicherer mit Leistungspunkten. Wir machen die Leistungspunkte transparent. Aber viel entscheidender ist, derjenige, der sich für uns interessiert und dann Kunde wird, dass dann, wenn ein Leistungsfall, wenn er Hilfe braucht im Krankheitsfall, dass wir schnell reagieren, dass wir den richtigen Service bieten und auch ihm beratend zur Seite stehen.
Mhm. Wie habt ihr euch denn dann aufgestellt in Sachen Makler? Vertrieb, Maklerbetreuung und so. Wie kriegt ihr das hin?
Also wir haben eine Neuaufstellung seit Oktober letzten Jahres. Wir sind jetzt in Nord und Süd im Maklervertrieb unterteilt. Es gibt einen Leiter Nord, einen Leiter Süd. Und unter der jeweiligen Führung in Nord und Süd gibt es Teams von Key-Account-Managern, die betreuen vor allen Dingen Pools und Vertriebsgesellschaften. Aber ganz, ganz wichtig, wir haben ganz viele Maklerbetreuer, die den Makler vor Ort betreuen. Und wenn Pools, aber auch Makler speziellere Anfragen haben und sagen, Mensch, wir brauchen mal Unterstützung zu einem Produkt gezielt oder könnt ihr bei uns mal ein Online-Seminar, ein Webinar machen? Mhm. Da haben wir noch Spezialisten in der Krankenversicherung, aber das Gleiche auch in der Kompositversicherung. Also wir sind ein Team, wo jeder sozusagen ein Puzzlestück übernimmt und wir machen das Ganze zu einem Puzzle im Markt.
Und ihr habt genug Leute?
Haben wir, es könnten immer mehr sein, aber viel wichtiger ist es ja, dass wir gut zusammenarbeiten, dass es gut funktioniert, dass jeder gemäß seinen Stärken eingesetzt wird und sodass wir da insgesamt zufrieden sind und die Mannschaft steht.
Mhm. Dann hattest du vorhin ja nochmal neben der Krankenversicherung auch nochmal Sach und ein paar andere Nischen noch angedeutet. Lass doch dann mal so ein paar Highlights durchblitzen. Mhm. Was habt ihr da?
Ja genau, wir hatten jetzt in unserem Gespräch sehr den Fokus so auf Krankenversicherung genommen. Wir sind aber auch ein Sachversicherer, wir haben sogenannte Kompositversicherung und da wollen wir dem Markt einfach zeigen, dass wir eine besondere Stärke in den Gewerbeversicherungen haben, in den Versicherungen für Gewerbebetriebe. Im Bauhandwerk sind wir stark, aber auch gemäß unserer Zielgruppenfokussierung bei Medizinern. Das ist so den Blick, den wir dem Markt, den wir unseren Vermittlern, unseren Kunden anbieten wollen in den gewerblichen Versicherungen. Und in Leben, da haben wir halt einen speziellen Fokus auf ein einziges Produkt und sagen, da sind wir kein Gigant, da können wir nicht alles, da haben wir ein Produkt und das wollen wir dem Markt zeigen.
Warum eigentlich Bau? Ist das so ein Traditionsding oder so? Oder kommt ihr aus der Bauecke oder wie ist denn das?
Nee, grundsätzlich sind wir ja von der Historie her ein Krankenversicherer und sind erst vor etwa gut über 20 Jahren ein Kompositversicherer geworden. Nein, also man muss ja immer gucken, dass man sich spezialisiert im Markt, dass man nicht den Anspruch hat, wir können alles oder zumindest diesem Anspruch könnten wir nicht gerecht werden. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, das ist eine sehr interessante Zielgruppe. Das ist eine sehr, sehr große Branche. Deswegen ist es für uns interessant. Da haben wir uns einfach ein bisschen spezialisiert. Da haben wir genauer hingeguckt. Sind wir auch im Austausch mit Handwerkern. Nehmen deren Expertise, sage ich mal, in unserer Produktentwicklung auch auf. Und es macht einfach Spaß, in dieser Zielgruppe zu arbeiten.
So, das war jetzt eine ganze Menge dienstliches Zeug. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Privaten. Was macht der Mensch Andreas Bahr, wenn er gerade nicht den Maklervertrieb leitet und mal ein bisschen entspannen sollte?
Ja, der Mensch Andreas Bahr hat eine Familie, eine Frau und drei Kinder. Mir ist Familie sehr, sehr wichtig. Aber ich bin schon eigentlich seit Geburt an leidenschaftlich sportbegeistert. Hab früher Badminton als Leistungssport gemacht. Hatte dann 15 Jahre keinen Sport gemacht. Und da bin ich meiner Frau sehr dankbar dafür. Sie hat mich dann mit Ende 30 zum Tennis gebracht. Das ist meine neue Passion.
Eine gute Idee, ne?
Ja. Das ist eine gute Idee. Auf der Waage sieht man es noch nicht. Aber ich denke, gesund ist es trotzdem. Nein, also Tennis ist so meine Passion. Und ich bin aber einfach generell sehr sportbegeistert. Vor allen Dingen Fußball, aber auch alle anderen Sportarten.
Welcher Lieblingsverein?
Geborener Bayern-Fan und entwickelter und heute mit großer Passion Eintracht Frankfurt-Fan. Genau. Weiterentwickelt.
Ja. Sehr schön. Dann hab vielen Dank für die Auskünfte und wir schauen mal, wie es mit dem Sport weitergeht, mit der Inter weitergeht. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.